Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung, wird präsentiert von SLT, eurem Spezialisten für Logistik und Verkehr aus dem Norden.
Tag gesagt und herzlich willkommen zu Nachspielzeit, dem Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Mein Name ist Ben Brümmer und an meiner Seite darf ich meinen geschätzten Kollegen Tommy Bastian begrüßen. Moin.
Ja, hallo Ben und hallo in die Runde. Wir freuen uns, einen besonderen Gast heute dabei zu haben. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, im dritten Versuch, glaube ich, hat es geklappt und wir begrüßen ja immer, ich nehme mal Bens Worte, moin Coach. Hallo Daniel Brinkmann.
Ja, moin zusammen.
Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Mir wurden ja die Worte hier quasi aus dem Mund gezogen.
Damit wollte ich dich auch ein bisschen überraschen. Daniel, glaube ich, den überrascht das nicht. Der ist auch sowas vorbereitet. Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Wir haben viel zu bereden, haben eben schon kurz drüber gesprochen. Ein spannendes Spiel am Wochenende mit, ich habe geschrieben, Gefühlschaos.
Trifft's, glaube ich, ganz gut, ja.
Ja. Ich bin auf der Couch ausgerastet.
Ja, ich habe eben schon zu Daniel gesagt, ich habe gar nicht so viel gesehen in der Schlussphase, weil ich schreiben musste und ja, mit Schlusspfiff eigentlich fertig sein sollte, aber es war auf alle Fälle sehr emotional, so wie ich das wahrgenommen habe und wie ich dann im Nachgang, Daniel, auch dich gesehen habe in den Fernsehbildern. Springend nach dem Tor und fluchend nach dem Gegentor.
Ja, aber bevor wir jetzt zum Spiel kommen, denke ich, sollten wir erstmal ganz von vorne anfangen, Tommy, denn jetzt mache ich einfach mal dein Part. Lieber Daniel, eigentlich, ich glaube, es gibt keinen, der diesen Podcast hört, der dich nicht kennt. Aber wir sind gespannt. Vielleicht verrätst du uns ja nochmal jetzt hier irgendeinen Fact, den wir vielleicht noch nicht kennen. Sei doch so gut und stell dich vielleicht einmal kurz vor.
Ja gut, ich bleibe dann trotzdem beim recht altmodischen Stil. Bin Daniel Brinkmann, 39 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder. Bin jetzt seit heute, glaube ich, 402 Tagen, ich zähle ja, wissen ja auch alle, meine Tage bei Hansa und bin nach wie vor glücklich, dass ich hier bin. Alles andere müsst ihr dann doch nochmal näher erfragen, aber das sind mal so die groben Daten zu mir.
Ja, 402 Tage bei Hansa, 44. Folge, Tommy, wenn ich mich nicht täusche. Das passt ja ungefähr. Aber Tommy hat ja hier immer, also super Vorarbeiten, riesenklugen Zettel. Endlich kann ich es mal wieder sagen. Tommy, gibt es denn noch so ein, zwei Punkte, die wir vielleicht nochmal mit reinwerfen können in
eine
Runde?
Ja, also eine Frage müssen wir direkt am Anfang klären, Daniel. Ich hatte zwei Angaben gefunden, wo du geboren bist. In Horn, Bad Meinberg oder in Detmold? Was ist richtig?
Detmold ist richtig. In Horn, Bad Meinberg gibt es gar kein Krankenhaus. Aber zumindest steht es so im Pass letzten Endes. Erinnere ich mich da nicht mehr genau dran, wie das war bei der Geburt. Aber Detmold sagt meine Mutter und deswegen gehe ich davon aus, dass es stimmt.
Sehr gut. Ansonsten, du hast es gesagt, 2. November 24 hast du übernommen, hast jetzt am Wochenende dein 50. Spiel erlebt gegen Alemannia Aachen, dein 50. Pflichtspiel und eine ganz tolle Bilanz, ein Riesenpunkteschnitt, 1,86. Hast du zwischendurch, glaube ich, hast du das auch mal verfolgt gehabt, haben wir, glaube ich, mal drüber gesprochen. Wie wichtig ist dir sowas, so eine statistischen Daten?
Ja, ich schaue schon immer mal rein. Ist jetzt nicht so, dass mich das besser oder schlechter in den Schlaf bringt, weil ich ja schon irgendwo so das Gefühl habe, dass es hier ganz gut läuft. Und ob es jetzt ein paar Punkte nach oben geht oder ein paar Punkte nach unten. Wichtig ist, glaube ich, dass die Tendenz da immer die richtige ist. Und ja, zwangsläufig muss ich ja nachschauen, weil ich meine Tage ja immer kontrolliere. Und das ist dann ja, glaube ich, zwei Spalten weiter rechts. Und so, ja, so komme ich dann schon dazu, dass ich auch ab und zu mir den Punkteschnitt angucke und möchte, dass der auch in einer gewissen Höhe bleibt.
Warum machst du das mit den Tagen? Hat das irgendeine besondere Bedeutung oder ist das einfach so ein Tick oder wie kommst du da dazu?
Tick, weil ein Tick ist es, glaube ich, nicht. Aber am Anfang, wenn du Trainer wirst von so einem Club, der jetzt nicht nur dafür bekannt ist, dass die Trainer 10 Jahre bleiben, dann ist es schon irgendwie spannend, das Ganze zu verfolgen und du willst ja schon, ohne dass jetzt den anderen nicht auch gegönnt, ich hätte es ihnen schon gegönnt, dass sie auch länger da geblieben wären, aber mir macht schon auch Spaß, Trainer zu überholen und nennen wir es ruhig Tick, mir ist egal, aber heute Abend erklärt auch, warum ich in Privatkleidung heute hier bin, habe ich meine zweite Weihnachtsfeier, auch das ist besonders, eine zweite Weihnachtsfeier bei Hansa zu haben, möchte das ganze Thema aber auch nicht zu hochhängen, gibt auch andere Beispiele mit Jens, mit Pagelsdorf etc., also gibt Trainer, die durchaus auch länger als ein Jahr geschafft haben, aber grundsätzlich macht es mir schon Spaß, andere zu überholen.
Daniel, du hast als Spieler hast du ja jede Menge schon erlebt gehabt, viele Stationen. Als Trainer ist es jetzt deine dritte Station. Vielleicht mal ganz kurz nochmal gesagt, was war deine wichtigste Spielerstation?
Ich glaube, das jetzt auf eine Station zu reduzieren, würde dem Ganzen nicht gerecht. Also ich habe eigentlich versucht, aus jeder Station was mitzunehmen. Da gab es sicherlich die sportlich erfolgreichste Station, wo ich dann sage, das war Augsburg. Dann gab es aber auch diesen ersten Schritt, den Profifußball, das war Paderborn. Dann gab es aber auch eine ganz, ganz negative Zeit für mich persönlich in Cottbus, weil ich einfach unheimlich viel verletzt war, aber auch ein riesen Learning dadurch hatte. Wie verhält man sich in solchen Situationen? Ich habe vorher noch nie eine Reha gemacht und für mich war es immer alles so ein bisschen vorbereitend auch auf das, was mal kommt, weil ich schon immer irgendwo was übrig hatte für den Trainerjob. Und am Ende sind ganz, ganz viele Situationen schon gewesen, die mich geprägt haben, sei es ein Aufstiegskampf, sei es Abstiegskampf, sei es Verletzungen, sogar mal ein Wettskandal in Paderborn mitgemacht. Da kann ich drauf verzichten, sowas nochmal zu erleben, aber die unterschiedlichsten Situationen einfach erlebt und deswegen fällt es mir schwer jetzt zu sagen, das war jetzt das Besonderste. Das Besonderste vielleicht war der Aufstieg in die Bundesliga mit Augsburg, aber ich glaube, da gibt es viele andere Themen, die einen geprägt haben und die dann genauso wichtig sind.
Was man auf jeden Fall sagen kann, dass du als Spieler eine sehr erfolgreiche Zeit hattest, alleine auf die Zahlen geblickt, 15 Partien in der ersten Bundesliga getroffen, 2 Vorlagen, 142 Spiele in der zweiten Liga, ist natürlich eine enorme Anzahl und auch 14 Spiele eben im DFB-Pokal, überall sich mal als Torschütze eingetragen, muss schon was heißen.
Heute bei Hansa.
Bevor wir dann vielleicht noch mehr wieder zu dir kommen, wollen wir zurückblicken auf das vergangene Spiel gegen Paderborn. Wir haben das schon so ein bisschen angerissen. Ihr seid seit 8 Drittligaspielen ungeschlagen, seit 10 Pflichtspielen ungeschlagen. Dann hattet jetzt die Chance auf den 4. Sieg in Folge. Das wäre eine Premiere gewesen in deiner Hansa-Zeit. Wie ärgerlich ist es, dass es nicht geklappt hat oder dann halt auch diese Art und Weise nicht geklappt hat?
Ja, schon ein Spiel, was im Nachgang noch ein bisschen in einem arbeitet, weil wie eben schon mal formuliert war, schon Emotionschaos irgendwo. Hast so unterschiedlichste Gefühle gehabt, so nach 10 Minuten dann mit der roten Karte sagst du, klar, das Heimspiel musst du gewinnen. Dann hast du 2 ganz krass individuelle Fehler, die zu 2 Großchancen führen, eine davon zum 0-1. Dann machst du kurz vor der Halbzeit das 1-1, was dir dann wieder ein positives Gefühl gibt, wenn du in die Kabine gehst. Kommst du aus der zweiten Halbzeit raus, bist eigentlich drückend überlegen, hast... Ja, ich glaube, in allen Statistiken sind wir weit vorne, natürlich auch wegen der Überzahl, wobei ich auch gleichzeitig sagen möchte, ich glaube nicht, dass dass ein offeneres Spiel uns geschadet hätte, weil ich schon glaube, dass wir in den 1-gegen-1 Duellen insgesamt dann die bessere Mannschaft haben und das hätten vielleicht auch sogar noch mehr ausspielen können. Es ist zwar numerisch dann eine Überzahl, aber in den entscheidenden Situationen im letzten Drittel ist es keine Überzahl, weil du hast am Ende einen Spieler, der die beiden Innenverteidiger von uns attackiert und der Rest bleibt dann doch irgendwo Gleichzahl. Das muss man einfach auch realistisch so sehen. Ein Gegner, der sich dann tief aufbaut, ist nicht immer so einfach zu bespielen. Wir haben es aber ordentlich gemacht. Für mich persönlich die rechte Seite ein bisschen zu wenig eingebunden. Es war insgesamt etwas linkslastig, wobei wir da Szenen und Möglichkeiten ohne Ende hatten mit Chris Kinsombi, mit Maxi Kraus. Teilweise gut, teilweise aber auch nicht gut ausgespielt. Wir haben unsere Chancen durchs Zentrum gekriegt, Beispiel tiefer Ball auf Ryan, mit der Hacke auf Emil legt. Also Chancen waren genug da. Ja, und dann kommt die besagte Nachspielzeit, wo du dann glücklich sicherlich das 2-1, auch wenn es hoch verdient gewesen wäre, das 2-1 machst und kriegst dann mit Abpfiff im Prinzip das 2-2. Ja, ist dann innerhalb von 3 Minuten dreht sich alles und das war... Ja, am Ende, glaube ich, würde ich fast sagen, lass lieber 1-1 dann noch 90 Minuten spielen und du hast nicht dieses Kopfkino. Ist im Nachgang einfach ärgerlich, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Auf der anderen Seite überwiegen auch viele positive Aspekte wie 70% Ballbesitz, wie ich glaube 25-7 Torschüsse. Wir waren in allen Bereichen besser, 90% Passquote. Ich glaube, der Gegner hatte irgendwas bei 60-65%. Also wir waren schon in allen Bereichen besser. Expected Goals sind wir über 4, hatten wir die Saison auch nicht so oft. Der Gegner ist bei 1,3 oder was. Also gab nicht viele Gründe, warum wir das Spiel nicht hätten gewinnen können. Und deswegen müssen wir jetzt gucken, dass wir es entsprechend filtern und die richtigen Schlüsse draus ziehen und dann geht's weiter.
Ja, nichtsdestotrotz ist es natürlich eine beachtliche Bilanz. Tommy hat es ja schon gesagt, 10 Pflichtspiele ungeschlagen. Nun war das ja auch ein ein Unentschieden auch sicherlich, wenn sich's am Ende irgendwie, ja, dann ein Ausgang ist, wo man sich nicht so richtig freuen kann, einfach zweifellos. Aber wie emotional ist vielleicht auch einfach diese Zeit jetzt? Ihr habt euch jetzt entwickelt aus einer Phase, wo es vielleicht rein punktetechnisch nicht so lief, jetzt eben diese Erfolgsserie. Das ist ja gewisserweise auch irgendwie so ein bisschen so ein Gefühlschaos. Wie nimmt dich das mit als Trainer?
Ja, emotional ist es immer. Jeder Tag bei Hansa ist emotional. Schön ist, wenn es positiv emotional ist. Und das ist gerade eher so das Gefühl, dass wir ja auf so einer positiven, also ein bisschen so eine kleine Glückssträhne, ja, Glückssträhne will ich gar nicht sagen, weil Glück hätte wieder irgendwas mit Zufall zu tun. Zufall ist es nicht, sondern wir haben uns das schon alles hart erarbeitet. Die Jungs, die marschieren jedes Spiel. Wenn wir jetzt wieder, trotz Überzahl, was nicht selbstverständlich ist, sind die Jungs über 120 Kilometer gelaufen. Das ist einfach schon ein guter Wert und das ist kein Wert der Seltenheit, der selten bei uns vorkommt. Und aktuell ist es schon so, dass man natürlich positiver in den Tag geht. So, es ist ja klar, je besser es läuft, umso positiver bist du auch. Wichtig ist halt trotzdem auch in Phasen, wo es dann nicht so läuft, nicht nur das Negative zu sehen, weil auch in der Phase war nicht alles schlecht, viele Sachen waren auch begründbar, habe ich mittlerweile mehrfach drüber gesprochen und ja, aktuell positive Gefühle, ja, aber Euphorie bis in den Himmel auch nicht, sondern muss weitergehen, wir müssen gucken, dass wir im Erfolgsfall nicht abheben und im Fall einer Negativserie auch nicht komplett durchdrehen. Mir persönlich gelingt das ganz gut. Für mich ist dann wichtig, alle anderen mit ins Boot zu holen und vor allem viele andere, die dann versuchen, so wie auch teilweise dann die hiesige Presse, natürlich auch, was auch dein Job ist, habe ich Verständnis für, aber auch dann manchmal das Haar in der Suppe zu suchen, die Mannschaft auch davor zu schützen, weil ich bewerte immer das, was ich sehe und das ist meine Aufgabe und solange ich das ordentlich mache, bleibe ich hier. Und wird von euch zum Beispiel eingeladen.
Daniel, du hast jetzt schon auch wieder ganz viele Dinge angerissen und du hattest auch direkt nach dem Spiel ja gesagt, dass du ganz froh bist, dass du keinen Mannschaftskreis machst, weil da hättest du vielleicht Dinge gesagt, die du im Nachgang bereut hättest. Wie gehst du dann einen Tag später oder dann vielleicht auch heute, müssen wir vielleicht auch nochmal einordnen, wir nehmen am Dienstag auf, am Dienstag Vormittag, das Spiel war am Sonntag gegen Aachen, endete 2-2, das haben wir auch noch gar nicht genannt, das Ergebnis. Ja, wir haben jetzt schon mehrfach gesagt, es war sehr emotional. Du hast nach dem Spiel oder ich weiß gar nicht, was nach dem Spiel oder was, direkt nach dem Tor, auch sehr mit Marco diskutiert, mit Marco Schuster. Da hat man den Frust halt gesehen bei euch beiden. Und wie gelingt es dir dann wieder runterzukommen und das, wie du eben sagtest, so sachlich zu analysieren dann?
Es gelingt mir eigentlich relativ schnell. Also für mich ist wichtig, dass ich 2 bis 3 Mal darüber nachdenke, was ich jetzt zur Mannschaft sage. Und das geht einfach nicht, wenn ich diesen Kreis mache. Außerdem, aber nochmal, das ist meine persönliche Meinung und ich möchte auch keine anderen Trainer da irgendwo mit kritisieren. Aber für mich ist es so ein bisschen Alibi-Gehabe, sich nach so einem Spiel ins Stadion zu stellen und boah, geil, wir sind ein Team und eigentlich hassen sich gerade alle. So, also jetzt mal übertrieben gesagt. Das ist einfach nicht meine Art und genauso, wenn es zu gut gelaufen ist, sagst du vielleicht auch was zu euphorisch ist. Deswegen halte ich es damit einfach oder habe ich es immer so gehalten, dass ich erst drüber nachdenke, bevor ich dann wieder zur Mannschaft spreche. Und ja, es wird dann lebhaft diskutiert, aber ich habe auch schon in dem Gespräch mit Schusti ist schon einer unserer Spieler, sag ich, mit dem ich schon mehr bespreche als mit anderen Spielern, weil er einfach auch ein Stratege auf dem Platz ist, er ist ein unangefochtener Stammspieler, er ist der stellvertretende Kapitän und ich kann mit ihm anders reden und er kann auch meine Worte besser filtern, als das vielleicht ein junger Spieler machen kann oder ein Spieler, der neu dazugekommen ist, er kennt mich da schon, deswegen ist das okay, wir haben da eine andere Gesprächsbasis jetzt und wenn manche auch immer behaupten, man muss immer alle gleich behandeln, völliger Schwachsinn, du musst, wenn du alle gleich behandeln willst, musst du jeden anders behandeln, weil jeder irgendwo anders ist und so ist es dann, dass ich dann einfach mal so diese Nacht brauche und dann sammle ich mich und dann gucke ich, was eben auch strategisch Sinn macht, der Mannschaft weiterzugeben, was vielleicht besser nur im Einzelgespräch zu erwähnen, welcher Spieler ist vielleicht gerade so ein bisschen im Tal, wenn ich den jetzt vor der Mannschaft kritisiere, kommt er da nicht raus, also mache ich das lieber vielleicht persönlich oder bei wem mache ich es vielleicht sogar mal bewusst, um ihn zu kitzeln, aber das sind so Entscheidungen, die triffst du am Ende aus dem Gefühl oder aus der Intuition, aber du möchtest sie trotzdem bedacht treffen und deswegen nehme ich mir einfach diese Zeit.
Mhm. voll nachvollziehbar. Hatten wir im Kollegenkreis drüber schon öfter natürlich drüber diskutiert, wie du da jetzt einen einzelnen Spieler mal angesprochen hast. Aktuell hast du ja auch ganz klar angesprochen, Flo und Viktor in der Analyse.
Florian Carstens und Viktor Berg.
Genau. Auch zu der Diskussion, da waren dann ein paar Kollegen erschrocken, oh, wer macht da den Fuß da rund? Und dann habe ich auch genau das so gesagt, dass wahrscheinlich die beiden haben so eine Ebene, dass sie es können. Also wenn wir mit Marco sprechen, der ist ja auch immer sehr ehrlich, offen, direkt in den Interviews. Also finde ich total nachvollziehbar. Wenn du bist ja selbst Spieler, wie erlebst denn du das?
Ja, ich muss sagen, es ist immer so ein gemischtes Gefühl. Ich als alter Amateurfußball-Buffon konnte am Wochenende leider nicht im Stadion sein, weil ich selbst auch ein Spiel hatte. Und wir hatten ein ähnlich emotionales Spiel in der 90. plus 43. Es gab einen Notarzteinsatz, deswegen war das Spiel lange unterbrochen. Kriegen wir das 2:2. Und ja, da ist das dann natürlich auch ähnlich emotional und ich finde, es ist auch irgendwie der Sport, der es ausmacht, dass man dann einfach vielleicht man kann das ja nicht alles direkt einschätzen und man ist vielleicht dann auch in der Kommunikation direkter. Wichtig ist aber, und ich glaube, das kann jeder gut einschätzen und im Profibereich vielleicht sogar noch besser, dass man danach auch wieder ganz normal und neutral miteinander redet und das vielleicht mit ein bisschen Abstand besser analysieren kann.
Jetzt kommt Werbung.
Moin Leute, ihr fragt ja inzwischen regelmäßig, was wir bei SLT eigentlich so machen. Wenn ein 80 Meter langes Rotorblatt von A nach B will, dann checken wir, ob die Brücken halten, die Straßen nicht zu eng sind und der Verkehr rechtzeitig umgeleitet wird. Und das tun unsere 250 Mitarbeitenden an 11 Standorten in Deutschland und Österreich. Verstärkung ist erwünscht. Wenn ihr also wissen wollt, was der Hauptpartner des FC Hansa Rostock noch so macht, dann folgt uns einfach auf Instagram oder besucht uns auf slt-unternehmen.de.
Was mich dabei aber interessiert, nun hast du uns das erklärt, dass du dann vielleicht mit dem einen oder anderen Spieler einfach offener reden kannst, deutlicher und dich dann bei anderen dann vielleicht zurückhältst, bei Jüngeren. Wie ist denn das, wenn man das selbst schafft und dann gerade vielleicht auch für dich als Trainer jetzt mit Hansa, als ersten so richtig großen Verein, dann kommen nach dem Spiel vielleicht auch noch ein, zwei Pressefuzzis und stellen dann vielleicht noch dumme Fragen, die einen reizen oder so. Wie gehst du damit um und wie schwer fällt es dir vielleicht dann auch einfach da auch die Ruhe zu bewahren und nicht irgendwie was rauszuhauen?
Ich glaube, es ist noch gar nicht so lange her, 6, 7 Wochen her oder 8 Wochen vielleicht, wo es dann auch diese Trainer-Diskussion gab und ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl hattet, dass ihr mich wirklich reizen konntet. Also ich bin da nicht reizbar, weil es mich ehrlich gesagt da gar nicht so sehr interessiert, was ihr dann fragt, weil das ist euer Job und ich spiele das Spiel mit, weil ich es muss. Das ist ganz einfach, ich bin da ganz nüchtern. Aber was für mich doch wichtig ist, ist, wie ich mit der Mannschaft umgehe. So, das ist doch das, was ich beeinflussen kann. Natürlich bin ich irgendwo Mensch der Öffentlichkeit und dementsprechend gibt es von mir ja auch Antworten. Und auch da gebe ich mir natürlich Mühe, weil es zu meinem Job dazugehört. Aber stell dir mir die Frage, ob es mich jetzt wirklich interessiert, was dann so gefragt wird, sage ich ehrlich gesagt nein, weil für mich nicht beeinflussbar, ganz einfach. Und das ist gar nicht despektierlich gemeint, das ist, ihr macht euren Job und genauso wie ich gute Ansprachen und schlechte Ansprachen habe, habt ihr mal einen guten Artikel und mal einen schlechten. So, das ist aber normal, das ist überall bei jedem Beruf der Welt wirst du das sehen, dass man nicht immer gleich abliefert. Aber für mich geht's immer darum, das direkt Beeinflussbare zu sehen. Und das ist ein Stück weit, ja, sage ich dann auch, eine gute Außendarstellung gehört dann dazu, weil sie dir einfach eine gewisse Ruhe auch gibt. Und da versuche ich immer authentisch und ehrlich zu sein und stehe immer zu dem, was ich gesagt habe. Und da verbocke ich auch mal was. Aber am Ende geht's wirklich darum, mit der Mannschaft auch Grenzen zu verschieben, Schwellen zu höher zu bringen, dass die Kritik, die man vielleicht am ersten Trainingstag mit neuen Spielern so vor der Mannschaft noch nicht sagen kann, dass man die vielleicht nach 4 Wochen schon äußern kann, dass wir eine Kultur haben, wo es okay ist, wenn man sich gegenseitig kritisiert, dann aber so miteinander umgeht, dass es Gewinn bringt fürs Team ist. Und das ist einfach meine Aufgabe, diese Themen zu koordinieren und das in einer Form, wo wir immer ehrlich zueinander sind, aber wo jeder merkt, wir alle haben ja ein Ziel und wir alle wollen Spiele gewinnen. Und dem müssen wir alles unterordnen. Und das ist der Punkt, wo es am Ende drum geht. Und ich glaube, dass es besser geht, wenn man sich immer wieder an die eigene Nase packt. Das gilt für die Spieler genauso wie fürs Trainerteam und am Ende für mich. Und B geht es darum, wenn man seinem Nebenmann einfach die Wahrheit auch sagen kann.
Das denke ich, können wir unterschreiben. Wir haben das im Amateurfußball, wo wir jetzt nicht so viel drüber reden, über Amateurfußball, aber da erleben wir das ja auch ab und zu in unseren Vereinen, wo es dann auch mal das Pute gibt und der eine oder andere, dem gelingt das dann nicht so, das so ehrlich ins Gesicht zu sagen. Finde ich, ist ganz wichtig und ich denke, dass auch wir da gut miteinander umgehen, auch wenn wir uns dann aber zwar nicht einig sind.
Ich kann das gut nachvollziehen. Ich bin ja selber auch noch Kreisligaspieler und die Jungs, die gucken mich manchmal mal ein bisschen doof an, wenn ich mal beim Training sein kann, was ja selten vorkommt und meine Mannschaft liegt zurück, was dann auch selten vorkommt. Aber dann bin ich echt, richtig angepisst und dann grätsch ich auch mal einen weg. Das tut mir im Nachhinein total leid, weil die Jungs müssen ja auch morgen wieder zur Arbeit. Aber da ist bei mir einfach, da ist so der Profi einfach drin und ich will jedes Spiel gewinnen, auch im Training. Und ab und zu drehe ich dann da schon mal durch und find's aber auch irgendwie auch richtig.
Das ist aber auch wieder ein Euro für Phrasenschwein.
Ich sehe keinen.
Alle wieder zur Arbeit.
Der Spruch mit der Arbeit.
Ja, genau. Also wenn das hier stehen würde, dann wären wir schon reich, glaube ich.
Dann tu arm, weil du die meisten raushaust.
Ja, das ist wohl wahr, das ist wohl wahr.
Okay, dann
Selbstschutz.
Bevor wir dann so ein bisschen den Blick nach vorne richten, vielleicht nochmal, Daniel, so als vielleicht auch so ein bisschen zwei Übergangsfragen, sage ich mal. So eine Spiele wie das, du hast ja vorhin gesagt, so vielleicht geht das dann eher so 1-1 aus, dann ist es nicht so Kopfkino. Aber eben, weil es dann so gelaufen ist mit dieser Nachspielzeit, du gehst in Führung, kriegst dann diesen späten Nackenschlag. Das kann ja dann auch mal so ein Knackpunktspiel werden. Und da ist es dann aus meiner Sicht umso wichtiger, dass man es gut moderiert. Wie gefestigt ist die Truppe? Wie wird sie damit umgehen? Und wie moderierst du das jetzt heute in der Auswertung nachher?
Ja, indem ich immer versuche, mich ein Stück weit vom Ergebnis frei zu machen und das Spiel an sich analysiere. Ich meine, ihr habt es ja auch schon mehrfach gesagt, am Ende werden wir an Ergebnissen bewertet und ich am Ende als Trainer natürlich auch. Und das ist auch eine nachvollziehbare Herangehensweise. Nur, das ist nicht die einen Trainer zum guten Trainer macht, weil ich muss mich davon freimachen. Wenn Emil Holten das Tor macht und wir gewinnen das Spiel 2-1, dann ist nochmal wieder eine ganz andere Stimmung. Dann ist alles überragend. So, dann haben wir die zweite Halbzeit klar dominiert, gewinnen das Spiel, haben auf die Chance gewartet, waren geduldig. So, jetzt kann aber auch im Konter nach der einen Slapstick-Einlage Gindorf das 2-1 machen, wir verlieren das Ding. Dann ist alles schlecht. So ist jetzt 2-2 ausgegangen, ist vielleicht so ein Mittelweg. Aber am Ende reden wir über das gleiche Spiel. Und da muss jeder auch mal ehrlich zu sich sein und sich fragen, was er manchmal bewertet. Und das ist einfach meine Aufgabe, weil davon bin ich total überzeugt, dass wenn der Trend ein guter ist, dass man regelmäßig gut abliefert, wenn wir regelmäßig einen besseren XG-Wert haben als der Gegner, heißt das, wir spielen uns mehr Chancen raus. Wenn wir regelmäßig mehr Ballbesitz haben, heißt das, dass wir oft dominant sind. Wenn wir mehr Zweikämpfe gewinnen, wenn wir mehr laufen. So, das sind alles Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und so gehe ich einfach dann auch mit der Mannschaft um und versuche der Mannschaft das auch klar zu machen. Trotzdem ist jeder für sich auch irgendwo, auch wenn man Teamspieler ist, auch eine Einzelperson. Und die Jungs machen sich die unterschiedlichsten Gedanken. Der eine kann sowas ganz schnell abhaken. So, ich weiß jetzt zum Beispiel noch nicht, wie Viktor mit dem Pass umgeht, den er falsch gespielt hat, weil er hat bisher eigentlich noch gar nicht, war eigentlich bei einer Verlosung beim Gegentor. So, er ist ein Spieler, wir hatten das Thema noch nicht. Ich glaube, er ist so aufgeweckt und erfahren auch schon, dass er das einfach so wegsteckt, weil nochmal, wir hätten es auch nachher noch dreimal verteidigen können. Das liegt da überhaupt nicht an ihm. Er ist ein Teil davon und ja, am Ende ist das immer wieder so ein Ausloten von Situationen und da treffe ich meine Entscheidung meistens schon aus dem Gefühl, wie ich das dann mit der Mannschaft bespreche.
Ja, gute Entscheidung trefft ihr sicherlich auch im gesamten Trainerteam zusammen, denn eine herausragende Quote, muss man ja wirklich sagen, ist, dass seitdem Markus Gellhaus dabei ist, habt ihr noch nicht verloren. Und vielleicht kannst du mal sagen, welche Rolle spielt der Star-Neuzugang?
Ja, er ist auf jeden Fall wichtig für uns, weil ich habe das ja auch schon mehrfach erwähnt, dass er einfach so viele Situationen schon zigfach erlebt hat, wo wir, die für uns teilweise eine Premiere bedeuten oder vielleicht das zweite oder dritte Mal, hat er dann schon 10-mal erlebt und er ist, glaube ich, ein charismatischer Typ, der eine gewisse Ausstrahlung hat, aber auch so diese Überzeugung hat, so wir machen das und er ist so eine Stütze für alle und ich kann das nur jedem auch ans Herz legen, auch aus dem Trainerteam, und damit schließe ich mich auch mit ein, ruhig mal was annehmen, auch von Leuten, die schon mehr gesehen haben und mehr erlebt haben. Und auf der anderen Seite merke ich aber auch bei ihm, weil wir natürlich auch in der einen oder anderen Sache schon sehr akribisch sind, dass auch er das macht, dass auch er neue Dinge wieder feststellt, wo er sagt, boah, nach 25 Jahren, so habe ich das noch nicht gemacht, das ist richtig geil und da habe ich total Bock drauf. Und insofern ergänzt sich das gut. Also er hat sicherlich seinen Anteil daran und ist ein totaler Teamspieler und es macht Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten.
Ja, ich hatte mich am Mittwoch, glaube ich, war es, vergangene Woche mit Markus ja getroffen, wollen auch Markus so ein bisschen vorstellen. Mal gucken, wahrscheinlich wird es jetzt ein Interview, weil es ein recht langes Gespräch war und wirklich sehr viele interessante Sachen. Und kann das eigentlich nur bestätigen. So wie du das sagst, hat er das quasi auch gesagt. Ihr kennt euch ja schon lange, seid irgendwie immer in Verbindung geblieben, habt euch auch mal irgendwie gegenseitig besucht, hat er erzählt. Luftlinie irgendwie 30 Kilometer. Und ja, also du warst der Hauptgrund, warum er gekommen ist. Es wurde ja auch schon so gesagt auf der PK, aber er hat das nochmal so ein bisschen ausführlicher beschrieben und hat auch so ein bisschen dargestellt, wie die Aufgabenverteilung ist im Trainerteam. Auch sehr interessant. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil dann liest das ja keiner mehr. Aber vielleicht kannst du nochmal sagen, welche Rolle bei dieser Aufgabenverteilung, neben dem, dass er dann seine Erfahrungswerte weitergibt, hat er so im Team und wie wichtig ist er da für dich?
Ja gut, er übernimmt Großteile der Offensivabteilung immer wieder mit kleineren Trainingsformen. Die größeren Trainingsformen, die leite nach wie vor ich. Rabe kümmert sich mehr um so das Defensive, Flocky ist mehr, aber ich soll ja nicht so viel sagen, ne? Aber ich mach's trotzdem. Flocky macht mehr so die offensiven Standardsituationen, Passspiele, so das Reinkommen ins Training. Und es gibt aber keinen Futterneid so, und das ist mir wichtig, weil dann würde ich auch dazwischen hauen. Aber ich habe so das Gefühl, alle ergänzen sich gut, alle haben aber auch ordentlich was zu tun. Hört sich sehr viel an, dann drei Co-Trainer in der dritten Liga. Aber Rabe beispielsweise, der sich dann um die Defensive kümmert, als Übergangstrainer, so, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Da haben manche auch eine Extrastelle. Er macht halt Co-Trainer und Übergangstrainer. So. Das muss man immer dann auch richtig einordnen. Und insofern, ja, ist Markus da, was das angeht, auf jeden Fall aktiv. Und dazu kommt dann eben noch, dass er unseren Matchplan mit vorstellt. Das hat vorher der Analyst alleine gemacht. Wir besprechen das dann vorher in der großen Runde, wie wir was angehen wollen. Und mir ist eben auch wichtig, dass ich diese Verantwortung übertrage. Das habe ich aber immer gemacht. Das ist jetzt nichts Neues, nur weil Markus dabei ist. Dass der eine seinen Part hat, wo er auch vor der Mannschaft spricht, dann der andere, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Und dass ich sicherlich meine Punkte habe. Aber wenn der Cheftrainer jeden Tag seinen Senf zu allem dazugeben muss, dann nutzt er sich auch ab. Und ich muss schon irgendwo gucken, dass ich da so, die Spieltagsbesprechung ist sicherlich dann auch so ein Wochenhighlight. Und wenn du vorher, wo ich mich dann immer drauf vorbereite natürlich auch und auch die nie gleich machen möchte, dass da immer irgendwelche Impulse drin sind, die es vielleicht so in der Form noch nicht gab. Aber ja, wenn ich jeden Tag zur Mannschaft spreche, verliert das irgendwann an Wirkung und das möchte ich einfach nicht.
Ja, auch total nachvollziehbar. Ich würde vielleicht nochmal ganz kurz erklären, Übergangstrainer hast du gesagt, für die Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht nicht ganz so wissen, kümmert sich also um die Spieler, die aus der zweiten oder der A-Jugend bei euch immer mal eingebaut werden und
ja, U17, U19, U23 ist mit den Trainern im Austausch, guckt die Spiele, macht Einzelvideos nochmal für die Top-Talente. Also ist schon was auch unheimlich viel Zeit dann beansprucht und da macht er wirklich auch einen tollen Job. Mhm. Für mich auch total wichtig, weil ich in diesem ganzen Kosmos erste Mannschaft und ganzen Themen, die ich so nebenbei habe, nicht die Zeit habe, mir jedes U17, U19 und U23 Spiel anzuschauen. Und da vertraue ich ihm einfach auch zu 100%, weil er ist da total im Thema und kann mich dann auch immer auf Stand bringen. Und es ist schon auch wichtig, dass es so gut läuft, weil ich möchte natürlich, dass die Jugend bei uns auch die entsprechende Wertschätzung bekommt, was einerseits sicherlich durch die Spieler jetzt dokumentiert wird, die bei uns Einsätze bekommen haben. Andererseits aber auch durch die aktuelle Situation, wer ist eventuell mal ein potenzieller Nachwuchsspieler.
Mhm. Und vielleicht noch ganz kurz, du warst dann so ein bisschen gesprungen, ich weiß nicht, ob das so deutlich genug rübergekommen ist, aber den Matchplan, also auf den Gegner bezogen, stellt dann nicht Markus, sondern also nicht Markus Rabenhorst, sondern Markus Gellhaus vor.
Markus Gellhaus, ja, sagen wir mal so, wir haben das, der Olli, unser Analyst, der zeigt im Prinzip, was der Gegner macht. Und wir besprechen dann vorher, was wir dagegen machen. Und deswegen machen die beiden das zusammen. Und ja, das ist immer 1 bis 2 Tage vorm Spiel, unterschiedlich. Und vorher sind es aber, das sind Themen, die sind dann für die Jungs nicht neu. Das haben wir ja vorher dann auch schon im Training trainiert. Und das ist eigentlich, geht's ja darum, immer wieder Dinge zu festigen und dass wirklich jeder hundertprozentig im Thema ist. Am Ende geht's immer darum, Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen, ein Spiel zu gewinnen. So, und ich glaube, wenn es da eine gewisse Wiederholung gibt, dann gibt's ja, gibt's sie im Training, dann gibt's sie nochmal in der Gegnervorbesprechung, dann gibt's sie nochmal in meiner Besprechung. Und dann hast du hoffentlich auch den letzten abgeholt, dass er weiß, was er zu tun hat.
Verschiedene Visualisierungen dann auch, ja. Und wie du sagst, andere Ansprachen dann, ne?
Was geht bei Hansa?
Ja, im Hintergrund wird da sicherlich schon wieder ganz ja mit viel Elan dran gewerkelt, denn allzu lange Zeit ist ja dann auch nicht. Ihr bereitet euch ab heute dann auf das Spiel gegen Stuttgart 2 am Wochenende vor in Groß-Asbach und kurz vor Heiligabend steht dann noch im Ostseestadion das Jahresfinale gegen den ersten FC Saarbrücken an. Daniel, wie blickst du auf die beiden Spiele und was muss passieren, dass du zufrieden in die Winterpause gehst mit dem Team?
Ja gut, zumindest haben wir ja schon mal geschafft, die Punkte vom letzten Jahr zu egalisieren. Mit 28 Punkten jetzt, deutlich besserem Torverhältnis und weniger Abstand nach oben. Das ist erstmal positiv zu resümieren. Jetzt geht es darum, dass wir die Situation weiter verbessern. So, wir wollen absolut in Schlagdistanz sein und ich würde schon gerne noch den einen oder anderen vor uns cashen. So, dafür brauchen wir Punkte und insofern wollen wir natürlich in beide Spiele reingehen und zu gewinnen. Aber wie das dann am Ende gelingt, das kann ich heute nicht sagen, das könnt ihr aber auch nicht. Wir können uns nur so gewissenhaft wie möglich darauf vorbereiten und ich sehe uns in beiden Spielen schon ja, gut. Also ich glaube, wir können das packen.
Gehe ich mit.
Ja, also Markus Gerlhaus hatte sich ebenfalls sehr optimistisch geäußert und meinte, die 30er-Marke, die soll auf alle Fälle geknackt werden, vor dem Spiel jetzt noch gegen Aachen. Also ich denke mal, wir hatten ja letztens in der Folge, weiß ich gar nicht mehr, darüber gesprochen, wo landet Hansa zur Winterpause. Ich glaube, Ben, du hattest gesagt vierter Platz, oder? Wenn ich mich richtig erinnere.
Gesagt Top 5.
Top 5. Johannes hatte dann gesagt Top 4. Dann habe ich gesagt, dann bleibt mir nur noch die Top 3. Die anderen spielen ja auch so ein bisschen gegeneinander. War jetzt am Wochenende, hast du ja angesprochen. Die haben oben gepatzt. Also
du als Berufspessimist hast uns in die ersten drei gesetzt.
Ich habe euch auf den dritten Platz gesetzt.
Siehst du mal.
Ja, gehe ich.
Bastian.
Da sieht man das auch, Bastian mir ein gutes Gefühl geben kann.
Ja. Und schon strahlt er. Ist das toll, Leute.
Sehr gerne. Mach ich sehr gerne, Daniel.
Gänsehaut.
Okay, wir haben jetzt so viel Zeit schon verplappert. Deswegen würde ich den Part jetzt Blick nach vorne, bisschen kürzer halten mit den Spielen, aber und schon mal vielleicht ein bisschen weiter gucken. Dann. Danach ist ja dann nur eine kurze Pause. So eine richtige Wintervorbereitung gibt's ja nicht, auch ähnlich wie letztes Jahr. Vielleicht umso mehr die Frage, welche Erkenntnisse aus dem letzten Jahr, da warst du ja auch schon da, hast diese Zeit erlebt, nimmst du jetzt mit und die helfen vielleicht und gibt es überhaupt die jetzt in die neue Winterpause, Wintervorbereitung, keine Ahnung, wie man das nennen soll, das ist ja wirklich nur eine kurze Zeit.
Ja, ich glaube auch von Pause ist nicht so richtig die Rede, also so ein kurzes Break ist das irgendwo und dann geht's auch direkt nach dem Jahreswechsel weiter für uns. Insofern glaube ich, letztes Jahr haben wir es ganz gut moderiert, auch von der Trainingsdosierung verlieren die Jungs jetzt nicht so viel in der Zeit, kriegen sicherlich ihre Hausaufgaben. Ja, und dann starten wir ganz normal, so wie wir das gemacht haben, aber eher so, dass du im normalen Rhythmus direkt übergehst, gucken, dass wir 2 bis 3 Testspiele machen. Und dann geht's ja auch schon Mitte Januar weiter. Letztes Jahr haben wir das erste Spiel in Stuttgart 3-0 gewonnen. Von daher glaube ich, der Plan, den wir im letzten Jahr hatten, der war schon ordentlich. Allerdings, ja, viel mehr Möglichkeiten gibt's dann eben auch nicht, außer so zu machen, wie wir es machen. Und deswegen fahren wir einfach so zum Fahrwasser weiter.
Wahrscheinlich wirst du das umschiffen, aber versuchen tun wir es. Trainingslager, bisher hat sich der Verein nicht geäußert. Amir hat gesagt, kommt erst später die Mitteilung. Vielleicht verrätst du ja schon, wird es ein Trainingslager geben? Ich denke nicht, aber
ja,
wie ist es so geplant?
Ich denke auch nicht. Also nein, ich persönlich halte nicht so viel davon. Das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß, dass viele sich das auch wünschen. Aber bei irgendwelchen Temperaturen nachher zu trainieren, die wir nachher hier nicht haben, es klaut mir auch in einer ganz kurzen Vorbereitung 2 Tage mit An- und Abreise. Und also ich bin sofort dabei, wenn wir 4 Wochen Wintervorbereitung machen können. So, dann macht das total Sinn. Aber jetzt geht's darum, so viele Trainingseinheiten, glaube ich, gut zu haben. Und wenn dir dann jeweils ja, ein Tag, und manchmal ist es ja gar kein Tag, manchmal sind es ja anderthalb Tage bald, die dir fehlen. Und normalerweise machst du auch nach einem Trainingslager nochmal einen Tag frei oder zwei Tage. Und am Ende bist du dann bei drei, vier Tagen und wir reden von 2,5 Wochen Vorbereitung. Also das, ich persönlich bin kein Freund davon, aber ist jetzt auch, obliegt jetzt auch nicht mir, diese Entscheidung kundzutun. Aber sicherlich hat mein Wort da auch ein gewisses Gewicht. Punkt.
Ben, das war ein gutes Stichwort, ne? Daniels Wort hat ein gewisses Gewicht, sicherlich auch bei den Kaderplanungen.
Ja, so sieht's aus. Es ist ja auch immer so eine Zeit, wenn ich mich letztes Jahr dran erinnere, kurz vor Weihnachten, Heimspiel gegen Hannover 96-2 und bei der Aufstellung, da wird's verkündet, Nico Neidhardt und Jonas Dürkner haben die Verträge verlängert. Ist ja jetzt auch immer so eine Zeit. Wie sieht's denn bei dir aus? Wie läuft das jetzt alles ab? Voraussichtlich wird sich ja auf Zugangsseite nicht so viel tun in der Winterpause, wer weiß. Aber was ist dir wichtig bei der Zusammenstellung einer Mannschaft und wie weit nach vorne blickst du jetzt auch schon?
Ja gut, am Ende ist es, glaube ich, für Amir und mich immer ein Parallelarbeiten, so mit was passiert in der Zukunft und wie können wir die aktuelle Situation bestmöglich irgendwo gestalten. Und am Ende ist Armin da natürlich noch deutlich mehr in den Themen drin, aber er weiht mich dann natürlich ein, wenn er, sag ich mal, so die ersten Dinge gefiltert hat. Und ich glaube, wir sind uns da sehr einig, dass wir den Kader etwas verkleinern wollen. Auf der Zugangsseite, sagen niemals nie, also so würde ich es auch diesmal halten, muss man immer gucken, was einem vielleicht noch so ins Visier läuft. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass es auch wichtig sein wird, dass wir ja mit einer vielleicht etwas engeren Konstellation noch mehr zufriedene Spieler haben, weil die Jungs machen das gerade richtig gut, muss ich einfach sagen, auch die Jungs, die hinten dran sind, aber es wird auch mal wieder die Phase kommen, wo du vielleicht mal ein, zwei Spiele verlierst und dann ist die Gemütslage von dem Spieler, der nicht im Kader war oder nicht reingekommen ist, dann doch wieder eine etwas andere, weil noch mehr teilweise auch berechtigte Hoffnung dabei ist, aber es ist nicht schlecht, wenn du in so einer Phase einen sehr guten und breiten Kader hast, aber eben auch wenigstens so viele Spieler zufriedenstellen kannst, wie unzufriedene Spieler zu haben. Und wenn du natürlich 25 plus Spieler hast, dann ist die Chance auch groß, dass die Quote nicht so ist, wie ich gerade beschrieben habe. Und deswegen, aber das ist am Ende, hat Amir da den Hut auf. Wir besprechen die Dinge dann zusammen, aber da ist Amir der Chef und ich glaube, das moderiert er auch alles richtig und gut.
Vielleicht aus Trainersicht, was zeichnet für dich ein gut zusammengestelltes Team aus? Also zum Beispiel habt ihr beide, Amir und du, Amir Schabuzadeh, müssen wir vielleicht auch mal ganz aussprechen, der Sportdirektor, immer wieder betont, wie wichtig der Charakter ist, aber vielleicht auch darüber hinaus. Ich sag mal, im Amateurfußball durfte ich ab und zu auch schon Kader zusammenstellen und dann habe ich immer so eine Alterspyramide gehabt. Die Vereine haben auch immer auf die eigenen Jungen gesetzt, das war den Vereinen immer wichtig und mir persönlich auch. Und dann waren es eben mehr junge Spieler, dann ein bisschen weniger Mittel, alte, junge, wie auch immer, und wenig alte, weil die scheinen ja irgendwann auch einfach altersbedingt aus. Gibt es da vielleicht auch Prinzipien, nach denen ihr arbeitet im Profibereich?
Ja, sicherlich. Wir haben unser Scouting-System, wo die Profile irgendwo dargelegt sind, was wir erstmal von einem Spieler erwarten. Da ist die Altersstruktur jetzt nicht komplett entscheidend. Trotzdem, ja, sag ich mal, ist es schon besonders, dass wir jetzt auf der rechten Seite eine Konstellation haben mit zwei Spielern, mit Nico und mit Jan, die ich beide total schätze, aber grundsätzlich versucht man da natürlich schon zu gucken, dass man eine Struktur hat, wo vielleicht ja ein potenzieller Stammspieler mit einem Herausforderer ist. Am Ende sind wir aber in einer Situation, wo es nur darum geht, Erfolg zu haben. Und ich persönlich wünsche mir das, dass es uns gelingt, immer wieder auch Spieler zu entwickeln. Und ich glaube, das haben wir auch geschafft. Beispiel Jonas, Beispiel Benno, Beispiel Ruschi. Klubschi ist gerade so an so einem Punkt, wo man überlegen muss, was ist das Beste für ihn, der aber definitiv das Zeug hat, uns auch richtig zu helfen. So, das möchte ich an der Stelle auch unterstreichen. Aber was ist das Beste? Und dann bist du am Ab, dann wiegst du ein bisschen ab, was ist das Beste für den Spieler, was ist das Beste für den Verein? Am Ende geht es darum, dass Hansa erfolgreich ist. Und da sind dann auch viele Mittel erlaubt. Und da kann es dann eben auch mal zu Konstellationen kommen, wo man vielleicht so eine Altersstruktur mal bricht. Ich sage mal jetzt Andreas Vogelsammer. Normalerweise kann man auch nach einem jüngeren Spieler schauen, weil du hast ja schon Ryan, der halbwegs erfahren ist, sage ich jetzt mal. man kann auch schauen, dass man da vielleicht Spieler findet, die dann 28, 29 sind, aber dann kommen Konstellationen dazu, wie Vogel Sammer, mit dem ich zusammengespielt habe, wo ich einfach weiß, das ist der beste Profi, den ich kenne. So, der ist immer einer der Ersten, der ist jeden Tag im Kraftraum, der investiert unheimlich viel. Ich habe keinen Spieler gesehen, das ist damals nach Bielefeld gekommen, der sich in seiner Zeit, wo ich mit ihm zusammengespielt habe, so stark verbessert hat, weil er einfach so sehr an seinen Schwächen gearbeitet hat. Und da wusste ich einfach, wenn du den holst, das wird über kurz oder lang funktionieren, sei denn er hat eine böse Verletzung und fällt lange aus. So, jetzt hat er am Anfang ein bisschen Pech gehabt, aber es war klar, dass uns dieser Spieler helfen wird. Und so kommt es dann zu ganz unterschiedlichen Konstellationen. Und nochmal, kann es nur wiederholen, am Ende geht es darum, dass Hansa erfolgreich ist. Homogenität in einem Kader, Charakter, unheimlich wichtig. Da gibt es auch keine Ausnahmen. Beim Alter kann man mal sagen, okay, nehmen wir auch mal einen Älteren oder nehmen wir mal einen ganz Jungen. Oder nehmen wir einen aus dem Ausland und nehmen wir einen aus Deutschland. Vielleicht, der ist so gut, der kann zwar kein Deutsch, aber das kriegen wir hin, die Fußballsprache. So, das sind alles Fragen, die man sich stellt. Beim Charakter gibt es definitiv nur eine Möglichkeit, der muss gut sein.
Ja, und dass dir Zufriedenheit wichtig ist, hast du davor ja auch schon angekündigt. Das ist vielleicht ein ganz guter Switch jetzt zu dem so tickt Daniel Brinkmann. Denn wenn man nochmal zurückblickt, dein Profidebüt für Paderborn hast du ja in der Saison 2005-06 bei der 0-2-Niederlage im Ostseestadion gegen Hansa gegeben. Und zuvor beim damaligen Trainer Pavel Dotschev, der ja auch vielen Hansa-Fans ein Name ist, wurdest du suspendiert erst und der Nachfolger Jos Luhukay hat dich dann wieder in den Kader der Profis berufen. Ein Thema, Oktober 2017, Vereinsführung Paderborn freigestellt und Vertrag mit Ablauf des Monats aufgelöst. Der Vorwurf soll gewesen sein, Daniel Brinkmann habe sich zuvor geweigert, in der U23 zu trainieren. Im Januar 2017 bist du in einem Alter von 30 Jahren freiwillig in die vierte Liga gegangen. Wie wichtig ist auch dir persönlich als Mensch einfach diese Zufriedenheit mit Blick auch auf deine aktive Karriere?
Ja, ich möchte dazu sagen, dass ich unter Pavel auch debütiert habe und mit Pavel ein sehr, sehr gutes Verhältnis habe. Pavel hat mich damals auch, Pavel war schon mein Trainer, da war ich D-Jugendspieler. So, dann hat er mich mit 18 zu den Profis geholt, habe ich damals in der Regionalliga, was damals noch die dritte Liga war, unter ihm debütiert. Und ja, dann kam es zu diesen Themen, aber für mich war immer ein Ding ganz wichtig, ich möchte immer ins Spiegel schauen können. Und die Suspendierung würde ich wahrscheinlich wiederkriegen, weil ich das genauso machen würde, wie ich es gemacht habe. Ja, ich habe mich damals geweigert, aber nicht aus Stolz. Ich bin zu gut dafür, zweite Mannschaft zu spielen, völliger Schwachsinn. Ganz einfach, ganz kurz erklärt, ich sollte damals einen Vertrag verlängern, hatte aber zu dem Zeitpunkt noch anderthalb Jahre Vertrag. Es gab also nicht diesen Grund, jetzt mir die Pistole auf die Brust zu setzen und man hat darüber dann ein Machtspiel mit mir gespielt, was ich einfach nicht mitgespielt habe. Da hat man sich gewundert, dass ein junger Spieler das so durchzieht, aber das macht man mit mir nicht. Und da habe ich gesagt, auf gut Deutsch, ihr könnt mich am Arsch lecken, ich spiele da nicht, weil diesen Vergleich jetzt gerade, den ihr hier machen wollt zwischen jungen Spieler und Verein, und ich war immer ein treuer Diener von jedem Verein, wo ich gespielt habe. Ich kann mich nicht an einen Tag erinnern, wo ich unpünktlich war, wo ich meinen Job nicht zu 100% gemacht habe, wo es im Spiel mehr als zwei Spieler gab, die mehr gelaufen sind. So, ich habe meinen Job immer gemacht und deswegen hatte ich auch immer das Gefühl, dass ich mir sowas rausnehmen kann, nämlich so behandelt zu werden, wie ich andere auch behandle. Und das ist, in dem Fall hat das einfach von Vereinsseite mit mir nicht so funktioniert. Und insofern, ihr merkt schon, ich rede mich da in Rage, weil mich das nach wie vor, ja, man möchte da, wo man zu Hause ist, möchte man auch ein entsprechendes Ansehen haben. Und aber nicht auf Kosten von falscher Zurückhaltung in dem Moment, weil man immer alles schluckt. Also der Typ bin ich nicht und ich werde auch nie im Spieler sauer sein, der mir seine Meinung sagt, auch wenn sie nicht meiner entspricht.
Ja, und du hast Pavel, oder ihr habt beide jetzt Pavel angesprochen, übrigens, jetzt hat Ben mal das Haar in der Suppe hier ausgegraben, ne? du hast Pavel ja angesprochen und ich sollte dir ja letztens schöne Grüße bestellen von Pavel, der hat telefoniert und ein paar Mal geschrieben und hat er auch sehr gut über dich gesprochen und das waren also wirklich ehrliche Grüße, also von daher kann man da auch festhalten, dass auch alles wieder in Ordnung war und du warst ja auch danach noch wieder zurück in Paderborn, als bevor du nach Rostock gekommen bist ja zuletzt, also scheint ja auch da nichts hängen geblieben zu sein und du sozusagen ja guten Eindruck hinterlassen zu haben.
Was ja alles beweist, der damalige Geldgeber und Präsident Wilfried Finke, dem war das damals so unangenehm, dass er mich ein halbes Jahr später, als ich dann gewechselt war, wieder angerufen hat und mich zurückholen wollte, also ja, sagt vieles.
Und trotzdem vielleicht, was sagt das über dich aus? Du hast jetzt schon so ein bisschen das ja auch angedeutet und vielleicht auch, eigentlich soll das erst später kommen, aber du hast früher mal lange Haare getragen und irgendwie so, konnte man dich da oder hätte man dich da leicht in so eine Schublade Rebell stecken können, so, der mit 21 da so mutig aufgelehnt, wie gesagt, diese Haarfrisur, die ist ja dann, glaube ich, kommen wir auch noch zu, ich zeig dir das jetzt gleich, haben wir auch ein bisschen gegraben und ich glaube, kann das sein, mit dem Hochzeitstag sind die langen Haare abgeschnitten worden und seitdem trägst du die Frisur kurz?
Nee, schon vorher. War schon vorher so, aber das Schlimme ist, finde ich, wenn man im jungen Alter schon mal meinungsstark ist, wird es direkt als rebellisch ausgelegt. Das ist, glaube ich, ein Problem, was wir in Deutschland allgemein haben, dass man so viel Angst davor haben muss, mal ehrlich seine Meinung kundzutun. Und was ist rebellisch an einem Spieler, der immer einer der Ersten beim Training ist, der hier immer pünktlich ist, der arbeitet wie ein Vollprofi in allen Bereichen, der zu dem Zeitpunkt keinen Alkohol getrunken hat, der sich gut ernährt hat, da ist nichts rebellisch dran. Ich habe einfach nur eine Meinung gehabt und meine Meinung, die lasse ich mir von keinem verbieten.
Ich bin da voll bei dir. Also wir wollen das nicht, dieses Glattgebügelte, das ist ja auch für uns doof als Medienvertreter. Also finde ich sehr gut. Und wir haben jetzt eben, oder ich habe jetzt eben schon deine Frau angesprochen, Daniel. Du bist ja, oder ihr seid ja schon auch sehr lange verheiratet, also aus jungen geheiratet. Welche Rolle spielt eigentlich deine Frau für dich? Bevor ich jetzt ein paar Zitate von ihr mal raushaue, musst du erstmal sagen, welche Rolle spielt sie für dich und auch für deinen Karriereweg?
Ja, ohne sie wäre vieles jetzt in der Form nicht möglich, weil am Ende ist sie jetzt die starke Frau in dem Moment, die alleine zu Hause ist und sich um unsere Kinder kümmert, selber noch arbeitet, Haus und Hof verwaltet, sich um unseren Hund, um unsere Pferde, Kinder, Training, Fußball, Tennis, Schule, eigene Arbeit und dazu noch fast jedes Wochenende versucht, irgendwo hier hinzukommen und das möglich zu machen. Also ohne sie wäre es nicht möglich gewesen und ohne sie wäre ich diesen Schritt wahrscheinlich auch nicht gegangen, wenn sie nicht gesagt hätte, dann mach das und ich stehe dahinter, weil dafür ist mir die Familie einfach zu wichtig. Ich wusste aber auch, weil sie mich kennt, dass sie mir da, sie hat mich als Fußballer kennengelernt, so, ich war immer so. Es war immer klar, ich bin nur glücklich, wenn ich im Fußball auch das machen kann, was ich möchte und deswegen, glaube ich, hat sie sich diese Frage gar nicht gestellt, aber nein, wir kriegen das alles sehr, sehr gut hin und sie ist für mich da vielleicht die wichtigste oder mit Sicherheit die wichtigste Stütze, die ich habe.
Ich würde mal vielleicht noch mal ganz konkret, deine Frau hat mal gesagt, in einem Interview mit 11 Freunde, das war 2000, habe ich irgendwo stehen hier?
Im Juli
2010, genau. Da ging es darum, Wechsel, bevorstehende Wechsel. Und deine Frau wurde zitiert, bevorstehende Wechsel bespreche ich selbstverständlich mit meinem Mann. Natürlich, er unterschreibt ja nicht einfach einen Vertrag, packt mich in einen Koffer und verschleppt mich in eine neue Stadt. Was hat dann deine Frau gesagt und wie lief das ab, als der Anruf aus Rostock kam?
Na gut, am Ende ist sie bis jetzt immer mitgekommen. Also nein, man spricht dann darüber. Aber es war nicht so leicht natürlich, weil wir reden ja von ganz unterschiedlichen Situationen. Wir hatten damals keine Kinder. Und wenn wir jetzt keine Kinder hätten, wäre meine Frau sicherlich mitgekommen. Nur die Situation verändert sich natürlich mit dem Nachwuchs. Und mit dem Nachwuchs von 0 bis 6 ist auch nochmal was anderes. Aber ab 6, wenn die Kinder zur Schule gehen, dann verändert sich das schon grundlegend. Und da muss man sich die Frage stellen, ob es jetzt verantwortungsvoll von einem ist, die Kinder aus einem rauszuziehen und irgendwo einen Neustart zu machen, der vielleicht aber oder mit Sicherheit nur auf Zeit ist. So, ich wünsche mir das, ganz lange hier zu bleiben. Nur, gefühlt ist es ja so, vor 6 Wochen hat man gesagt, genau die richtige Entscheidung, dass die Familie da geblieben ist, oder vor 7 Wochen, wenn du mal in so einer kritischen Phase bist und jetzt bist du ja in so einer Phase, wo du denkst, warum hast du nicht eine Rentsch hier mit Frau, Kindern und Tieren, aber das ist ja nicht die Wahrheit, also man sollte da immer realistisch bleiben und ja, wir diskutieren, wir sprechen, aber am Ende ist es ja auch nicht nur schlecht, was ich für die Familie mache.
Ja, aber das ist vielleicht eine gute Überleitung. Jetzt läuft's hier gerade. Du kannst deine Familie nicht jeden Tag sehen. Ist es denn vielleicht irgendwann die Überlegung? Ich meine, du zählst ja auch Tage und die Tage werden immer mehr. Ist es eine Überlegung, dass deine Familie vielleicht irgendwann auch hier hochkommt an die Ostseeküste? Habt ihr da jemand schon mal drüber gesprochen?
Aktuell würde ich sagen, nein. weil die Situation, wenn es ums Tagezählen geht, dann geht es ja auch darum, wie viele Tage spielt mein Sohn jetzt in Paderborn, wie viele Tage meine Tochter wechselt im Sommer die Schule. So, das sind so alles so Themen. Das fällt einem dann unheimlich schwer, weil man möchte irgendwo auch diesen Rhythmus für die anderen behalten. Und wir machen jeden Tag FaceTime. Es hat ja nicht nur alles was Schlechtes, was man heute technologisch so hinbekommt. Sie sind unheimlich viel hier, sind die kompletten Ferienzeiten hier. Und sobald ich einen Tag frei habe, scheue ich mich auch nicht, die 4 Stunden runterzufahren und nächsten Tag wieder hochzufahren. Also wir haben es mal hochgerechnet. Wir kommen dadurch, dass wir uns beide Seiten sich so engagieren, dass sie die Fahrten auf sich nehmen, kommen wir auf fast 250 Tage im Jahr, wo wir uns sehen. Und ich glaube, da gibt's andere Schicksale, Zeitsoldaten und. Ich glaube, man könnte vieles mehr nennen, Monteure, die ganze Woche weg sind. Und sie kriegen ja auch sehr vieles Schönes hier mit.
Ja, und das Tolle ist ja, ganz alleine bisher hier auch nicht. An der Ostseeküste lebst du ja an der Männer-WG, wenn ich da richtig informiert bin, zusammen mit deinem Co-Trainer Dirk Flock. Und Markus Gehlhaus ist ja auch nicht so weit entfernt von euch. Wie schön ist das denn, dass du trotzdem hier dann so einen Bezugspartner hast? Geht dir das vielleicht manchmal auf den Sack, weil ihr seht euch ja vielleicht wahrscheinlich den ganzen Tag. Dann wohnt man auch noch mit dem zusammen. Und wie läuft's eigentlich ab? Wer kocht, wer putzt? Wie ist das so in einem Männer-WG?
Es geht mir nicht auf den Sack, weil wir können uns auch aus dem Weg gehen. So, und wir machen das auch mal. Aber bis jetzt gab es da, wer Flocki kennt, weiß, dass es ein sehr geselliger, ruhiger Typ ist. Und wir sind ja den ganzen Tag im Ostseestadion. Und abends, ja, kann schon sein, dass man mal zusammen was kocht. Sicherlich haben beide mehr als eine Schürze an. Also, das ist, ja, wir kennen uns, wir sind Freunde, so, das ist ein gutes Miteinander, wir trinken mal ein Bierchen zusammen, wir gehen aber auch zusammen laufen, wir können zusammen kochen, das ist sehr harmonisch, wichtig, dass die Frauen sich auch verstehen, weil sie dann doch häufig zusammenkommen und dann lebt man noch größer zusammen, ob das jetzt ewig so bleiben wird, ich weiß es nicht, aktuell ist es gut für uns, weil wir uns einfach gut verstehen. Und mit Markus ist die Konstellation jetzt schon so, dass wir dann auch 1-2 Mal die Woche nochmal auch privat was machen. Sei es jetzt wirklich essen gehen oder was auch immer.
Der Hansa-Spieler des Monats.
Blicken wir doch jetzt aber nochmal auf dein Team. Denn, Tommy, wir haben ja auch eine neue Rubrik, und zwar den Hansa-Spieler des Monats. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat.
Genau, wir haben die neue Rubrik seit Oktober, Spieler des Monats, wo dann auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, gefragt seid. Und wir haben den ersten Sieger des Monats gehabt, gekürt, wie auch immer, mit Ryan Naderi. Und hatten gefragt, Ben, ne, ihr beide hattet das vorbereitet, Julia und du, wer denn der Spieler des Monats November ist. Und es gab viele Zuschriften, vielen Dank dafür. 4 Namen wurden besonders häufig genannt. Auf Platz 3 Ryan Naderi erneut und Jan Meidre, ich weiß immer nicht, wie man den ausspricht, kann Daniel vielleicht nochmal sagen.
Jan Meidre wahrscheinlich, ne? Einfach.
Ich sag Jan.
Okay, die haben beide jeweils 10 Stimmen. Ben, und dann darfst du gerne weitermachen.
Ja, denn es war lange Zeit ein enges Rennen. Ich habe Strichliste geführt. Und 2 haben sich da ordentlich gebettelt an der Spitze. Auf Platz 2, den Silberrang, hat am Ende Florian Carstens geholt. Und Platz 1 im Voting unserer Zuhörer, Zuschauer und allem drum und dran. Und Follower natürlich auf Social Media. Lasst ein Follow da. Es ist Marco Schuster geworden. Er hat gewonnen. Spieler des Monats von Nachspielzeit. Daniel, wie schätzt du die Platzierung ein und findest du es gerecht, dass Marco der Spieler des Monats, was hatten wir denn, November geworden ist?
Man kann ihn schon nehmen. Also ich habe auch viele gute Spieler gesehen in der Periode, aber ich finde es gut, wenn es mal wertgeschätzt wird, was ein Spieler eben auch für eine Mannschaft leistet, weil oft, ich glaube, dass im Monat davor Ryan Spieler des Monats wurde, ist für keinen eine Überraschung, weil er die Tore gemacht hat, aber die Arbeit, die ein Schusti macht, die aber auch ein Kenan macht. Kenan und Schusti betteln sich immer, wer am meisten läuft. Und beide haben immer eine Passquote zwischen 80% und 90%, also totale Teamspieler. Ich finde es gut, wenn sowas dann auch mal auch von den Fans und von den Zuschauern, Lesern und Hörern gesehen wird und auch entsprechend bewertet wird. Insofern, kann man so machen.
Ja, also rege Teilnahme auf jeden Fall. Über 13 Spieler wurden genannt. Also die Fans, manche haben auch geschrieben, die ganze Mannschaft. Also wirklich breit gefächert. Ist sicherlich dann auch mal schön zu hören. Genau. Wir sind jetzt am Ende unserer Gesprächsrunde angekommen. Du musst auch direkt zum Training huschen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir gleich noch unserem Gast das letzte Wort überlassen. Vorher mache ich noch einen kurzen Werbebreak. Denn Nachspielzeit erscheint alle 2 Wochen. Hört da auf jeden Fall gerne wieder rein, auch in Zukunft. Wir haben ja noch die große Jahresabschluss-Weihnachtsfolge mit Peter Vollmann und Alex Kodera als ja Podcast vor Ort in Kühlungsborn. Und wem das alles noch nicht reicht, mit Hansa, dem empfehle ich natürlich noch unseren Newsletter, den Kurs der Kogge, einmal wöchentlich, immer donnerstags. Alles rund um den Verein und um das Team. Da gibt es ein Tippspiel, da könnt ihr auch mal Trainer spielen, eure eigene Aufstellung machen. Also ich bin gespannt, was dabei herumkommt. Jetzt, Tommy, aber nochmal die letzte Überleitung, wa?
Ja, hast du wieder hervorragend gemacht, die Werbung. Könnte ich nicht, sage ich immer wieder, Daniel. Und aber das allerletzte Wort sollst du haben. Ich weiß auch schon wieder so ein bisschen, glaube ich, was du da sagen wirst, aber dein vielleicht bisher schönster Hansa-Moment oder was wünschst du den Fans oder deine wichtigsten Lebensweisheiten oder auch das geilste Marmeladenrezept von Oma oder so, was möchtest du den Hörerinnen und Hörern, Leserinnen und Lesern noch mitteilen?
Bei mir kommt Wurst aus Brot und keine Marmelade, insofern fällt das weg. Gut, ich denke mal, kurz vor Weihnachten ist es relativ einladend, was man sagen kann. Deswegen wünsche ich allen Zuhörern eine schöne und gute Adventszeit, ein schönes Weihnachten. Hoffe, dass wir uns alle so ein bisschen erholen von dem Stress der Hinrunde. Hoffe vor allem, dass wir bis dahin uns das ganze Fest noch versüßen können, indem wir in den nächsten beiden Spielen punkten. Und ja, demzufolge dann einen guten Jahreswechsel haben. Weil im nächsten Jahr gibt es dann nochmal deutlich mehr Punkte zu holen als noch in diesem Jahr. Und da wollen wir maßgeblich beteiligt sein, um dann doch vielleicht besondere Dinge in der Zukunft zu schaffen.
Sehr schön.
Ich bin ganz offen.
Das unterstreichen wir.
Jawohl. Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
Ja, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Und ja, hat Spaß gemacht, Ben, ne?
Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Eins meiner Highlights auf jeden Fall in diesem Jahr. Vielen Dank. Wenn ihr keine Highlights mehr verpassen wollt, dann klickt euch auch gerne nochmal durch unsere Folgen, die wir bereits aufgenommen haben. Einige große Namen hatten wir ja schon. Das Jahr begonnen hat zum Beispiel Kapitän Franz Pfanne. Scrollt da gerne nochmal zurück. Es gab einige Highlights. Viel bleibt mir aber nicht mehr zu sagen. Danke euch Jungs, euch da draußen auch. Bleibt gesund. Wir hören uns wieder. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.